herzlich willkommen zum heutigen Interview. Ich rede heute mit der Livia Zumofen. Sie ist Mitgründerin von Hook, wo individuelle Kletterschuhe, die perfekt passen, machen. Klettern für mich ein Thema, wo ich gar keinen Anknüpfungspunkt habe. Und darum haben wir manchmal auch so Fragen, wie gross ist denn der Markt? Gibt's wirklich, ist das ein Markt für individuelle Schuhe? Aber du erzählst es jetzt dann gerade.
Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lasse dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast.
Der Podcast wird in Zusammenarbeit mit der ZHAW ermöglicht. ZHAW ist die Hochschule, wenn es darum geht, dein eigenes Ding zu starten. ZHAW Entrepreneurship ermöglicht dir an unterschiedlichen, hochschulübergreifenden Programmen deinen unternehmerischen Spirit zu entdecken. In dieser Podcast-Serie geht es darum, wie Leute aus der ZHAW ihr eigenes Ding starten. Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Across Advisory. Du bist dir nicht sicher, ob dein Treuhänder alle Abzüge vom 2024 wirklich auch noch macht? Dann melde dich jetzt im Oktober, November oder Dezember bei Marco und seinem Team von der Across Advisory und lade deine Buchhaltung analysieren. Die Analyse hat einen Wert von 500 Franken, aber als Podcast-Hörerin bekommst du sie komplett kostenlos. Also schau jetzt, ob du noch Einsparungspotenzial hast, damit es noch in Abschluss kann reinfliessen. Alle Informationen, wie das du zu dem Termin kommst, findest du im Link in den Shownotes.
Hoi Livia, schön, bist du auch gut.
Hoi, hoi. Schön, kann ich da sein. Mir geht es prima, von dem her. Ich bin mega gespannt, was du für Fragen für mich parat hast.
Einen ganzen Haufen. Eben, erzähl mal schnell. Ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich ist der Klettermarkt grösser, wie ich es vielleicht denke. Aber lohnt sich das, so einen individuellen Schuh zu produzieren für den Markt? Ist der so gross?
Ja, voll. Also es ist erstaunlich, wie gross das der Kletterschuhmarkt ist, beziehungsweise wie viele Menschen das klettern in der Schweiz. Es sind über 300'000 aktive kletternde Personen in der Schweiz allein.
Wow.
Und weltweit sind es ja, entsprechend noch sehr viel mehr. Genau. Und von dem her ist auch der Markt für uns interessant. Genau, und grundsätzlich, wir machen ja individuelle Schuhe, jetzt beim Start Kletterschuhe, können uns aber auch langfristig andere Schuhe vorstellen, die speziell sind oder die Passform speziell gut muss sein. Und darum ist dann der Markt, den wir dort erschliessen können, nochmal deutlich grösser gegenüber. Genau.
Spannend. Warum Kletterschuhe? Kommt ihr selber, sind ihr alles Kletterer gewesen und habt irgendwie diese Schuhe gesucht? Ist es so ein Eigenbedarf gewesen, oder wie sind ihr auf die Geschäftsidee gekommen?
Ja, genau. Also wir klettern alle drei selber auch recht intensiv. Und das Problem kommt eigentlich effektiv, oder die Idee kommt vom Problem, wenn man so will, und zwar von schmerzenden Füßen, die wir jedes Mal nach dem Klettern hatten. Und halt einfach trotz langer Suche, also man kann fast sagen lebenslanger Suche nach passenden Kletterschuhen, eigentlich nie etwas gefunden hat, wo passt und auch technisch die Anforderungen erfüllt, wo man stellt an den Schuhen. Genau, und da haben wir gefunden, hey, es werden so viele Sachen individualisiert und beim Kletterschuh ist es wirklich extrem wichtig, dass er passt. Wieso ist der noch nicht individualisiert? Und so sind wir eigentlich losgegangen am Anfang.
Produktentwicklung ist ein Thema, das wir in der nächsten Folge ganz spezifisch besprechen. Wie habt ihr euch ein Produkt entwickelt, auf was wir achten? Darum würde ich das heute jetzt so ein bisschen ausklammern. Aber trotzdem einmal zuerst, was ist so dein Background? Wie sind ihr überhaupt, warum hast du überhaupt dein eigenes Ding gestartet? Was hast du vorher gemacht?
Genau, also ich habe grundsätzlich Material- und Verfahrenstechnik studiert an der ZHAW und Chemie und habe nachher recht lange an der ZHAW School of Engineering auch geschafft, also etwa fast 10 Jahre insgesamt als wissenschaftliche Assistentin und auch Mitarbeiterin grundsätzlich im Bereich additive Fertigung und 3D-Druck, das heisst eigentlich schon dort recht viel mit Produktentwicklung und mit ja, speziellen, individuellen Produkten auch zu tun gehabt. Und ja, das ist sicher auch ein sehr wichtiger Hintergrund eigentlich, um überhaupt zu denken, ja, man könnte die Kletterschuhe individualisieren. Genau. Also eine gute Ausgangslage schon mal.
Ja, für mich habe ich jetzt gerade fast nur Bahnhof verstanden. Nein, eben additive Fertigung, hast du gesagt.
Das Problem von TechnikerInnen. Manchmal, genau. Additive Fertigung heisst eigentlich Fertigung oder Herstellung von Produkt Schicht für Schicht, wie man es beim 3D-Druck kennt. Der Begriff additive Fertigung kommt eigentlich von dem, dass man die wegkommen nur von dem Prototypen und sag jetzt mal Hobbymarkt, sondern es geht bei der additiven Fertigung effektiv auch darum, Produkte herzustellen am Schluss, wo ja in der Industrie auch können eingesetzt werden. Also es ist so ein bisschen eine Abgrenzung, wenn man so viel genau. Aber das Prinzip ist eigentlich genau das gleiche wie beim 3D-Druck, dass man Schicht für Schicht ein Produkt aufbaut, statt eigentlich ein Blockmaterial nehmen und Material entfernen. Genau.
Okay, das muss, ja, ich glaube, sonst, dass man, anstatt dass man es ausschneidet, tut man es quasi zusammenfügen.
Genau.
Okay. Ja, wie du gesagt hast, Techie oder irgendwie technischer Background und ich habe wirklich einen technischen, keine Ahnung, Urmensch bin und einfach von der Business-Seite kommt. Du bist nicht allein, ihr seid ein Team.
Genau.
Wo jetzt du festgestellt hast, du brauchst ein Team oder es wäre eine Idee, du hast irgendwie die technische Seite gekannt und das Know-how gehabt und gemerkt, da gibt es einen Markt, ich will so Schuhe. Ist das Team da schon klar gewesen oder hast du nachher ein ganz spezifisches Team ausgesucht? Vielleicht eben, dass jemand auch mit einem wirtschaftlichen Hintergrund dabei ist und jemand dann noch mit etwas anderem. Nehmen wir es mal mit, wie wir zusammengekommen sind.
Genau, also wir sind drei Personen. Zusammen mit dem Yannick und dem Beat bin ich da unterwegs. Und der Yannick ist Industriedesigner und deckt eigentlich von dem her die Webseite noch ab. Also quasi weniger extrem technisch als ich. Und der Beat kommt von der digitaleren Seite, also Informatik und Prozess, digitale Prozessoptimierung und ist aber grundsätzlich auch Ingenieur. Also er ist auch Ingenieur. Und wir haben jetzt aber niemand von der Business-Seite dabei, muss man zugeben. Genau, das ist etwas, wo ich seit Start von diesem Projekt mich dann sehr fest noch drin begeben habe. Genau. Um dort noch ganz viel dazulernen. Voll.
Wie muss ich mir das vorstellen? Wie starten wir so etwas? Ich meine, es ist eine Produktidee, du willst es individualisieren. Was kostet das? Oder was braucht es, um überhaupt einmal so ein Produkt in der Hand zu haben? Wie viel musst du da investieren? Das kannst du sagen, das wollen wir überhaupt machen. Prototypen, wie man das sagen will.
Genau, also ich habe jetzt gerade vorher noch ein bisschen gemerkt, ich muss noch ein bisschen ausholen. Also unser Produkt sind schon individuelle Kletterschuhe, aber das, was uns eigentlich auch speziell macht und eigentlich den Ansatz technischer macht, als es am Anfang tönt, ist, dass wir das Individualisieren mit einem digitalen Prozess, den wir selber entwickelt wollen, lösen. Das heisst, man tut den Fuß scannen, man wählt Eigenschaften aus vom Kletterschuh, die man haben will, und dann tun wir eigentlich digital automatisiert die geeignete Kletterschuhform bestimmen. Und der digitale Prozess sozusagen, den man im Prinzip als Kunde in dem Sinn gar nicht sieht, ist eigentlich das, der technische Hintergrund, der für uns sehr wichtig ist, damit man das Individualisieren kostengünstig eigentlich kann umsetzen, weil Massenfertigung ist eigentlich extrem teuer, wenn man das alles von Hand macht. Und darum haben wir den digitalen Ansatz gewählt, weil wir von dort her sehr viel Wissen mitbringen und sehr viel Potenzial gesehen haben, um das den Prozess effizienter zu machen und so für mehr Menschen zugänglich zu machen. Genau, und jetzt habe ich den Faden verloren und deine Frage vergessen.
Nein, das ist mega spannend, aber eben, es klingt relativ aufwendig. Also vor allem, bis du vielleicht mal Umsatz dann auch erzielst, wenn du ja zuerst noch die digitale oder die technische Seite musst abdecken. Wie sind wir da vorgegangen?
Genau, also der Aufwand ist, wie du sagst, relativ gross für die Entwicklung. Und also, wir haben sehr fest vom Problem aus gedacht und überlegt, wie können wir das Problem am einfachsten lösen, also den schmerzenden Fuß eigentlich vermeiden. Und wie können wir das digital abbilden? Und wir sind so eigentlich Schritt für Schritt vorgegangen im Entwicklungsprozess und haben jetzt nicht von A bis Z schon die optimale Lösung entwickelt, damit wir eigentlich genau können, die extrem hohen Kosten am Anfang vermeiden. Das heisst, wir haben sehr viel eigentlich vor der Produktentwicklung schon geplant und konzeptioniert und auch finanzielle Mittel beschafft, damit wir eigentlich den Produktentwicklungsprozess so kann in die Wege leiten. Genau.
Bei dir wird geschafft im Hintergrund. Ja. Das gehört mir. Wir hoffen, das ist nicht zu viel und es ist nicht zu fest auf der Tonspur. Finanzielle Mittel organisiert, hast du gesagt, noch bevor du zu weit gewesen bist. Und das heisst ja, wenn ich es richtig verstehe, bevor du Umsatz gemacht hast.
Genau, ja.
Wie haben wir das geschafft?
Also wir sind vom Stadium her immer noch in der Entwicklungsphase. Wir sind noch nicht auf dem Markt. Und es ist eigentlich so schön an der Schweiz, es gibt relativ viele Startup-Support-Möglichkeiten, wo jetzt quasi noch nicht unbedingt Investments von InvestorInnen müssen sein, zwingend. Und dort lohnt es sich auf jeden Fall umzuschauen, was es gibt und sich zu bewerben auf die Möglichkeiten. Genau, und es gibt zum Beispiel einerseits Coachings, die eben genau mit dem Wissen sozusagen helfen, das man selber vielleicht noch nicht hat. Und auch dort haben wir sehr viel können profitieren. Und viel ist natürlich auch effektiv Zeit, die wir investieren, die in dem Sinn jetzt noch nicht gezahlt ist. Genau. Mhm.
Wo wir, kannst du vielleicht konkret sagen, was das ihr denn da ganz genau gemacht habt? Weißt du, wo das ihr vielleicht Coach worden sind oder Geld bekommen habt?
Genau, ja. Also gecoacht worden sind wir recht lang vom Runway Startup Inkubator, auch von der ZHW. Das hat uns sehr geholfen, weil wir einen Coworking Space auch hatten, wo wir arbeiten gehen und quasi Austausch haben mit anderen Startups, die in einer frühen Phase sind. Dann gibt es Startup Campus, wo auch so ein bisschen zusammenhängt mit der ZHW, wo Kurs anbietet, wo einem eigentlich die verschiedenen Stufen oder die verschiedenen Elemente, die wichtig sind für ein Startup, vermittelt. Also auch Finanzplan und strategische Themen, wie man optimal pitcht. Genau, also eigentlich wie so nicht Produktentwicklung, sondern eigentlich vieles in der Businesswelt, was rundherum sehr wichtig ist. Dann gibt's noch, also jetzt im Moment werden wir unterstützt von Pro Helvetia, was sehr, sehr cool ist, eigentlich im Aufbau von der Produktion. Das heisst, das ist etwas, was wir nicht selber machen können, das kostet effektiv. Und da sind wir sehr froh, dass wir Unterstützung bekommen. Dann haben wir vom Venture Kick Unterstützung bekommen und von der ZHDK. Genau, also verschiedenste Töpfe quasi.
Und ist das auch sehr strategisch gewesen, also von Anfang an der Plan gewesen, dass du gesagt hast, wir brauchen irgendwie Kapital, wir können es nicht selber einschiessen, wir wollen aber auch nicht von Anfang an Investoren oder vielleicht müssen wir zuerst irgendwie weiter sein, bis wir Investoren suchen und dann so strategisch an das hergegangen, okay, wo gibt es die Töpfli? Manchmal muss man sich ja bewerben, es gibt Wettbewerb und so weiter. Ist das von Anfang an wie so auch der Plan gewesen, wir machen genau den Weg durch oder hat sich das einfach so ergeben?
Also ich habe natürlich ein bisschen von ZHW-Seite das wie kennt für Forschungsprojekte, wo wir beantragt haben, in dem Sinne auch schon oder Mittel beantragt haben, habe ich schon gewisse Institutionen gekannt, wo auch Ausschreibungen machen und etwas vom Ersten, was ich quasi gemacht habe, ist auch dort schauen, was für Möglichkeiten dass es gibt und das so ein bisschen Nutzen, der rum ist. Es ist jetzt nicht so, dass wir von Anfang an gedacht haben, dass wir bis zu diesem Stadium noch keine externen Investoren dabei haben, in dem Sinn. Haben wir eigentlich schon ursprünglich mal darüber nachgedacht, aber wir sind dann wie Schritt für Schritt eigentlich weitergekommen und haben gesehen, wir können es mit eigenen Mitteln machen und haben uns darum, ja, und es hat natürlich auch ein bisschen mit dem Erfolg abgehangen von diesen Anträgen, oder? Das hat für uns auch sehr gut funktioniert und darum sind wir jetzt wie noch nicht angewiesen gewesen auf externe Investoren. Genau. Aber es wird sicher ein Thema sein, weil gerade wenn es Zukunftsentwicklungen, Scale-up geht, dann werden sicher grössere Beträge dann auch müssen irgendwann beschafft werden.
Kannst du sagen, wie viel Geld, jetzt einmal ohne eure Arbeitsstunden, die ihr geleistet habt, die noch nicht zahlt sind, einfach wie viel finanzielle Mittel ihr bis jetzt schon investiert habt?
Das ist noch schwierig zu sagen.
Tiefer Schnaufer gewesen.
Entschuldigung?
Ein tiefer Schnaufer gewesen.
Aha, ja, voll. Jetzt habe ich gerade gedacht, eigentlich müssen wir das ja... Letztes Jahr habe ich das gedacht, eigentlich müssen wir das mal zusammentragen.
Also über den Daumen, es muss nicht ganz genau sein.
Es ist nicht extrem, also ja, es ist etwas zwischen 100 und 200'000 circa.
Ja, okay, ja, zumindest, also es ist ja gleich etwas, irgendwo her muss es
ja, kommen. Ja, genau.
Und eben, wie du sagst,
ja, nein, also eben genau, es ist halt schon, also ein Teil ist quasi auch Beitrag von uns als Co-Founders, aber viel ist auch, sind auch externe, genau die Förderbeiträge, die wir haben können bekommen. Das Crowdfunding haben wir noch gemacht, wo sehr erfolgreich war, ist externe Spenden. Genau, wir sind uns da eigentlich so ein bisschen am durchhangeln, sozusagen.
Ja, aber also ich finde es mega wichtig, eben, es gibt so viele unterschiedliche Wege und Möglichkeiten und dass man sich das auch überlegt und manchmal überlegt, okay, welche Finanzierungsart macht in welchem Stadium Sinn, was gibt es überhaupt, eben wie du sagst, dass man denkt, ja, hey, vielleicht das Crowdfunding oder das Leute, die könnten Interesse haben, vielleicht vorab das schon könnten bestellen, können kaufen, können, was auch immer, gibt es so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und in dem Fall spielt ihr die ganze Klaviatur, um noch ohne externes Geld durchzukommen.
Genau.
Du hast gesagt, eure Arbeitsstunden sind noch nicht zahlt. Tönt ihr nebenan noch arbeiten, oder dass ihr irgendwie etwas verdient, oder lebt ihr vom Ersparten? Wie ist die Konstellation?
Wir haben recht lange, also noch Teilzeit quasi. Oder nein, wir sind immer noch dran, Teilzeit zu arbeiten. Mit einfach eine gewisse Zeit quasi habe ich noch an der ZHW geschafft, 80% und gleichzeitig nebendran am Startup geschafft. Und jetzt mittlerweile bin ich etwa 80% im Startup und ca. 20% genau noch am Arbeiten. Und so im Team sieht es etwa ähnlich aus. Genau, also wir sind wie... Wir können einen Teil quasi von unserer Zeit müssen wir auch über die Fördermittel auch abdecken. Und das wird jetzt gerade von Pro Helvetia zum Beispiel auch gefördert, dass man dort nicht einfach quasi sich nichts auszahlt, sondern effektiv die Zeit, die man investiert, dass man dort auch eine gewisse finanzielle Gegenleistung für sich einrechnet. Weil das sind gerade im Kulturbereich, also es ist so als Designunterstützung und gerade im Kulturbereich ist das auch ein sehr wichtiger Punkt, der sehr häufig eben nicht gemacht wird. Weil es halt gerade auch so altersvorsorgsmässig ein Punkt ist. Genau. Aber ja, es ist schon, ja.
Stark. Ich denke, man muss als Gründerin bereit sein, einmal da durchzugehen. Also wenn man das Gefühl hat, man gründet jetzt und macht im ersten Jahr, verdient man schon mehr wie vor der Gründung. Ja, das ist eher unrealistisch in 99% der Fälle. Und die Bereitschaft braucht es ja auch, dass man irgendwie sagt, man will das machen. Wie fest hast du sowieso mal wollen, dein eigenes Ding machen? Weißt du, ich sage jetzt nicht, wir hatten an der ZHAW also einen guten Job gehabt, nehme ich an, einen spannenden Job gehabt. Warum das eigene Ding überhaupt? Ist das schon immer so ein Thema gewesen, oder ist es wirklich einfach gewesen, ich will so einen besseren Schuh, es regt mich so fest auf, dass es da nicht geht und wenn es niemand anders macht, mache ich es halt selber?
Das ist eine gute Frage. Ich habe das nicht grundsätzlich geplant, also als selber Unternehmerin zu werden. Ich habe das gar nicht so konkret überlegt und bin eigentlich recht froh, dass ich dann auch schon auf die Schiene gekommen bin ein bisschen. Genau, also ja, es ist effektiv so, dass ich wie gefunden habe, erstens mal für mich persönlich ist das Problem auch sehr gross und für bei uns im Team ist das wie so ein der gemeinsame Motivator, den wir haben, um eben genauso viel Zeit zu investieren, wo wir machen. Ja, genau. Ich glaube, das ist auch mega wichtig, wenn man jetzt das so bootstrapped, also quasi ein bisschen ohne externe Steuergelder grösserer Natur so unterwegs ist, ist es auch sehr wichtig, dass man weiß, für was man es macht oder dass einem das auch wirklich wichtig ist. Genau. Aber nein, es war eigentlich kein Lebensplan von mir, um das zu machen. Ich habe dann einfach wie gefunden, bei den verschiedenen Vorrecherchen, die wir gemacht haben, hat sich immer wieder Potenzial abzeichnet und ja, es hat mich dann irgendwann mega gepackt und gereizt, um das umzusetzen und trotz gewissen Hürden, die vielleicht prophezeit worden sind, irgendwo das auch anzugehen. Genau.
Hürden gibt es immer. Im eigenen Ding sowieso. Du hast gesagt, aber so ganz, ganz leislich nebenan hast du gesagt, aber du bist froh, bist irgendwie hast du es gemacht und bist auf die Schiene gefallen. Warum?
Es ist extrem lehrreich auch, weil also ich habe das Gefühl, man lernt auch mega viel generell von der Welt verstehen eigentlich und halt auch generell Ideen, die man hat, irgendwo mitzuteilen und vielleicht zu stehen gesehen. Also ich mache auch daran eine Musik und es hilft auch dort in dem Sinn, weil es ist irgendwo durch ja auch etwas, was man versucht, an den Menschen zu bringen. Und ich habe das Gefühl, also in ganz verschiedenen Bereichen, wo man Ideen hat im Leben, ist es hilfreich, so das Wissen zu haben. Und ich finde es auch mega cool, die eigenen Ideen können auszuprobieren und selber können, also wir sind ja zu dritt, entscheiden nicht allein, aber ja, halt können mitzuprägen und etwas sehen zu entstehen. Und ich finde das extrem, extrem spannend.
Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baloise. Bei der Baloise findest du alles rund ums Firmagründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baloise.ch/firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baloise.ch/firma-gründen. Kann ich nur unterschreiben. Mhm. Es ist das Beste. Ich sage immer, es ist die geilste Lebensform, die es gibt auf der Welt, Unternehmertum. Aber definitiv, es geht auf, es geht runter, es gibt Hürden. Was sind die grössten Learnings von deiner Seite auf dem Weg bisher, eben Produktentwicklung mal ausgeklammert?
Also das eine ist sicher kommunikativer Natur. Also, wie pitcht man am besten, sozusagen, beziehungsweise ich, wo 9 Jahre in der technischen Welt war, Forschung und Entwicklung gemacht habe, Publikationen geschrieben und auch dort Vorträge gehalten, habe am Anfang natürlich gefunden, hey, die Technologie ist mega spannend und von der will ich unbedingt erzählen. Aber meine Gegenüber haben häufig halt nicht ganz die gleiche Faszination gehabt dafür. Und für sie sind andere Sachen wichtig gewesen. Und ich glaube, das zu lernen in der Start-up-Welt, was sind die Sachen, die für die Gegenüber quasi spannend sind, das sind so Learnings in dem Sinn. Also halt können kurz und bündig eigentlich sagen, was man macht, mehr oder weniger, und wieso dass es wichtig ist. Und das andere hat schon auch damit zu tun. Also wir haben ja ein physisches Produkt eigentlich am Schluss. Das heisst, es muss hergestellt werden. Und das ist etwas, was wir von Anfang an gewusst haben, dass das etwas Anspruchsvolles ist. Gerade auch, weil wir das nicht selber machen, sondern wir arbeiten mit einem Partner zusammen. Und den Partner zu finden, ist natürlich, hat eine gewisse Zeit in Anspruch genommen und ist auch eine Challenge gewesen, wo recht gross gewesen ist. Und wir sind aber sehr zufrieden jetzt. Und ja, es macht mega Spass. Und ich finde, also trotz dieser Hürden sozusagen, die ein physisches Produkt hat, ist es halt auch extrem bereichernd, weil am Schluss, also es gibt nichts Cooleres, als können mit eigenen Kletterschuhen klettern und einfach sehen, es sind einfach geil. Und voll.
Es funktioniert. Cool, also eben auf der Partnersuche und so komme ich gerne nachher in der nächsten Folge, darum würde ich dir nochmal anteasern, wirklich unbedingt die nächste Folge hören, wo man wirklich mal einfach darüber redet, hey, wie kann man so ein Produkt entwickeln, was muss man achten, eben, wie ist so der Prozess und Ablauf, wie habt ihr das gemacht? Jetzt möchte ich nochmal auf Kommunikation eingehen. Einfach eben auch von meiner Seite. Und das ist, glaube ich, gerade aus der Technologie, wenn du aus der Technologie kommst, sowieso schwierig. Aber ganz allgemein, und bei mir wird es genau gleich gehen, oder eben du kommst aus dieser Technologie und denkst, wow, der digitale Ansatz ist doch so geil. Und weißt, es funktioniert so und so ist der Prozess und genau das. Du bist voll fasziniert von dem. Und das Einzige, was dein Kunde will, ist ein passender Kletterschuh, wo er nachher keine Schmerzen hat. Und ob das jetzt irgendwie einen von Hand schneidert oder ob das deine digitale Technologie macht oder was auch immer, ist dem Kunden eigentlich egal. Er will nur sein Problem gelöst haben. Und das in der Kommunikation zu merken und zu lernen und zu sehen, ist mega wichtig. Bei allem, glaube ich. Ich überlege mir jetzt gerade für mich, also was... Wenn du so sagst, was kommuniziere ich echt amigs falsch? Oder weißt, was kommunizieren wir bei uns dann amigs falsch? Wo so, wenn man sich selber so verliebt ist und denkt, hey, schau, wir haben irgendwie genau das und das Feature und so. Und der Kunde will einfach sein Problem gelöst haben.
Genau. Darum habe ich am Anfang auch mehr gesagt, wir machen dann individuelle Kletterschuhe, als wir ein mega cooles digitales Tool entwickeln. Weil, ja, im Endeffekt spielt es, also ist natürlich essentiell, aber es ist nicht direkt das Problem, wo die Person hat, die in den Laden geht und Schuhe probiert und der passt nicht. Ja.
Dort ist aber ja auch die Überlegung, gehen wir dir zu überlegen, mit wem kommunizierst du. Mhm. Und mit dem Endkunden musst du das nicht kommunizieren. Der will seine Kletterschuhe, wenn du aber mit einem Investor, einem potenziellen redest, dann ist wichtig, dass du ihm kannst sagen, und das ist so einzigartig, weil wir das so machen und darum ist es vielleicht nicht kopierbar und darum ist es vielleicht preislich relevant oder wir haben bessere Margen. Also dort musst du dann irgendwie das schon auch mit ins Spiel bringen. Aber das muss man sich definitiv bewusst sein. Wann hast du das ganz konkret gemerkt?
Nach ein paar Mal pitchen dass es wie nicht ganz klar war, ist ja, aber was machen die denn jetzt genau? Und also, aber wie funktioniert das? Was ist das Businessmodell? Also man hat ja immer in einem Pitch nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung zum Reden. Mhm. Und ja, die muss man halt gut einteilen dann. Und ja, klar, man muss sagen, es ist eine digitale Technologie, aber es ist zum Beispiel im ersten Moment in so einem Pitch dann auch nicht so wichtig, wie ganz genau wird das gelöst, beziehungsweise ist äußerst Problem in Anführungszeichen, die wir lösen müssen, sondern wichtig ist eigentlich dort zu sagen, was sind die Vorteile davon und inwiefern ja, macht einem das besser als das, was es jetzt gibt und inwiefern kann man eigentlich auch garantieren kann man nicht, aber inwiefern hat man gute Voraussetzungen, um das Problem technischer Natur in dem Sinn zu lösen, aber so ganz technische Details, die sind also für niemanden relevant und für uns auch eigentlich, aus schutztechnischen Gründen besser nicht zu viel davon zu erzählen. Genau.
Kann man das patentieren? Und haben Sie das vielleicht auch gemacht? Oder ist das gar nicht möglich?
Es ist schwierig mit Software zu patentieren. Also es ist eine Software. Genau. Es ist nicht patentiert. Genau, aber es ist eine Eigenentwicklung, die wir komplett intern gelöst haben und auch intern behalten. Genau. Und eigentlich so schützen.
Ja, also ich glaube, das ist wahrscheinlich etwas, was vielleicht dann in einem späteren Prozess in einer Due Diligence, wenn es wirklich darum geht, dass ein Investor wirklich will investieren, möchte er dann, bevor das Geld fließt, wahrscheinlich die Details schon noch prüfen und sehen, einfach zum Wissen, dass er nicht Humbug erzählt. Aber im ersten Pitch, wo es mal darum geht für ihn, ist das überhaupt interessant oder nicht, ist das noch ziemlich egal. Da geht es wirklich einfach darum, ihm zu zeigen, was sind die Vorteile und was macht das am Schluss für dich relevant. Und das ist ja nicht die technologische Seite an sich.
Genau, also das ist sicher ein mega wichtiger Punkt. Also es ist natürlich immer gut, wenn Fragen auch gestellt werden, oder? Dann kann man mehr erzählen von diesen Sachen, die vorher im Pitch nicht dazugekommen ist. Aber ich glaube, eben dort ist wichtig, im Pitch oder im ersten Gespräch eigentlich alle möglichen Seiten zu beleuchten, dass man versteht, was das Konzept ist und was so Ziele auch sind. Und dann halt spezifisch auf die Fragen eingehen, die kommen, auch wenn sie jetzt technischer Natur sind. Genau. Aber dort es gibt sehr viele Tiefe dort, wo man sich drin kann begeben und grundsätzlich das von außen in so einem Gespräch nachvollziehen, ist natürlich extrem schwierig und auch unnötig, sozusagen. Genau, aber man kann detailliert darauf eingehen, wenn es nötig wäre.
Ja, aber wenn die Leute so wie ich nicht einmal wissen, dass es additives Verfahren ist oder so, dann wird es natürlich schwierig, dass man sich irgendwie versteht. Livia, du hast gesagt, eben, wir sind eigentlich ja noch nie auf dem Markt. Nimm uns mal mit, so in die Entwicklungsgeschichte oder einfach in die Entstehungsgeschichte. Wann habt ihr gestartet und was sind so bis jetzt so die Meilensteine, die ihr erreicht habt?
Gestartet haben wir, wann ist das gewesen? Circa 2020, also gestartet. Die Idee haben wir gar nicht, 2020. Dann haben wir im Prinzip einfach mit dieser Idee an der ZHW Startup Challenge mitgemacht. Und eigentlich im Lauf von dem so das ganze Konzept aufgebaut, genau auch viele Business-Elemente überlegt, die zu der Idee dazugehören, wie kann man gewisse, wie kann man es strategisch so ausrichten, dass man effizient wird, auch wenn man einen gewissen Mehraufwand hat mit dem Customizing sozusagen und mit der Individualisierung. Ein Meilenstein ist sicher die Zusammenarbeit mit dem Produktionspartner gewesen, dass wir auch wirklich können in die praktische Umsetzung gehen. Auch ein wichtiger Punkt ist die Digitalisierung. Also auch da, meistens, wenn man eine Idee hat, weiss man selbst als technische Person manchmal noch nicht, kann man das genau so lösen, wie man sich das vorgestellt hat. Also das ist auch ein sehr wichtiger Punkt für uns gewesen. Dass wir das digital so abbilden können, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann der erste Schritt quasi raus an die Kundschaft sozusagen. Über das Crowdfunding ist sehr wichtig für uns. Es ist im Prinzip wie ein Test auch auf dem Markt. Wird es auch bestellt in dem Sinn, weil man kann natürlich noch so Umfragen machen und mit Leuten reden und kommen gute Feedbacks im Endeffekt. Ist es auch gut zu wissen, es wird nachher auch irgendwo vom Preis her akzeptiert. Das ist ein wichtiger Punkt gewesen für uns. Und auch ein sehr schöner Punkt halt auch, weil man wirklich dann ins direkte, noch viel mehr ins direkte Gespräch hat können kommen, noch viel mehr auch Prototypen zeigen gegen aussen und und eigentlich die ganze Produktion jetzt aufbauen. Im Moment sind wir dort drin. Das heisst, es geht nicht mehr darum, nur Stückzahl 1 ein Prototyp herzustellen, sondern wirklich auch in grösseren Stückzahlen können zu denken und zu arbeiten. Und der Schuh an sich technisch, was die Eigenschaften anbelangt, auf ein Level zu bringen, wo sehr hoch ist. Weil die Passform des Kletterschuhs ist 1, aber es ist auch ein sehr technischer Schuh und das heisst, er muss auch technische Performance-Element abdecken und hochwertig sein, dass er überhaupt in dem Sinn seine vollständige Funktion kann abdecken. Und jetzt sind wir kurz davor, eigentlich die, den Produktionsaufbau abzuschliessen und dann können die Schuhe produzieren, die wir im Crowdfunding verkauft haben. Genau. Und dann sind wir parat, fast, in dem Markteintritt.
Dann könnt ihr richtig raus. Du bist jetzt ein paar Mal aufs Crowdfunding zu sprechen gekommen. Ich möchte da noch mal ein bisschen genau darauf eingehen oder detaillierter. Wie habt ihr das aufgeleistet? Wie sind ihr auf das gekommen? Was habt ihr euch für Angebote überlegt? Was hat es aus heutiger Sicht auch ausgemacht, dass es erfolgreich war?
Genau. Also, Crowdfunding ist ja grundsätzlich ein Seite davon ist die finanzielle Seite sozusagen, aber für uns ist natürlich eben genau der Test auf dem Markt auch sehr interessant gewesen. Und quasi, es ist auch für uns wie ein Auswenden gewesen. Vorher sind wir noch ein bisschen sehr fest in der Entwicklung gewesen, noch nicht so gegen aussen sichtbar, wir haben noch nicht so gegen aussen kommuniziert auch, und dort, das ist wie so ein Kehrpunkt gewesen, wo wir uns entschieden haben, wir haben jetzt wie eigentlich all die Validierungen gemacht, die wir haben wollen machen, bevor wir sagen, mal, jetzt geben wir Vollgas und ziehen das durch. Und, genau. Und das war so ein der Wendepunkt gewesen. Und, ja, wichtige Aspekte sind die gewesen, also, was vielleicht auch so bis, ist, wo ich nur kann wärmstens empfehlen, genug früh sich informieren oder sich vielleicht auch Hilfe holen zum Kommunizieren gegen aussen. Das war jetzt auch nicht unsere Kernkompetenz gewesen, quasi das Social Media Werbung und wie formulieren wir unsere Ideen und so weiter. Und dass man das früh genug macht, das ist wirklich ein grosser Zeithorizont, wo man denken muss, in so einem Crowdfunding. Es ist nicht einfach der Monat quasi, wo dann das live ist und so. Es hat sehr viel Zeit auch in der Vorbereitung gebraucht. Und ja, es lohnt sich auch, sich sehr gut zu überlegen, welche Grösse dass man das anlegen will. Wir haben es jetzt nicht allzu gross machen, weil uns ist wichtig, dass wir wie direkt mit Kundinnen auch uns austauschen können. Und je grösser die Zahl wird, desto schwieriger handelbar ist es. Und genau, das sind sehr, sehr aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht für unser Produkt sehr wichtige Elemente gewesen. Und das ist sicher für jedes Produkt wieder anders, aber
wie viel haben wir denn jetzt da? Wie viele Kundinnen haben wir gewonnen darüber? Und was ist das so für ein Gesamtumsatz gewesen, den wir da reingeholt haben?
Genau, es haben sich insgesamt 118 Personen beteiligt beim Crowdfunding und es hat 25.000 Franken Fundingsumme gegeben. Wobei von diesen, also Kletterschuhe effektiv, wir haben Kletterschuhe auch angeboten, unter anderem sind etwa 80 70 bis 80 bestellt worden, genau.
Okay, also es ist nicht irgendwie zwingend gewesen, dass man gerade einen ganzen Schuh bestellen muss, sondern man hat auch noch andere Goodies oder andere Möglichkeiten gehabt, um sich zu beteiligen, aber nicht den Schuh.
Genau, also es ist es sind auch noch T-Shirts und Weihnachtsgutzli selber gebacken. Genau, darf man auch kreativ sein. ja, genau. Weil es gibt halt immer wieder Leute, also das haben wir auch schon natürlich gehabt, wo die Idee eigentlich vom Lust, also ja, zum Glück, auch die digitale Idee spannend gefunden haben, aber halt nicht klettern und gefunden haben, ja, ich will euch unterstützen, aber brauche jetzt keine Kletterschuhe. genau, dass man auch so eigentlich alle möglichen Leute, die man kennt, auch kann ein bisschen ansprechen.
Und ein paar Gutzli verteilen. Genau. Ja, spannende Idee. Also eben, völlig ein bisschen outside of the box. Es muss nicht immer zwingend nur mit dem Produkt zu tun haben, sondern man kann ja alles verkaufen, um aufs Geld zu kommen, wo man es sucht. Und mit diesen 70, 80 Kundinnen, die jetzt die bestellt haben, das war so auch für euch der Gedanke gewesen, zu sagen, hey, das sind wirklich so unsere ersten echten Kundinnen. Mit denen wollen wir richtig auch in Kontakt sein, beim Ausliefern nachher nochmal wirklich können schauen, hey, was braucht es genau, was ist mega wichtig, dass ihr eigentlich nicht einfach jetzt weiterentwickelt, so wie ihr es gedacht habt, sondern die probieren auch ein bisschen die Entwicklung einzubeziehen.
Ja, genau. Also das eine ist natürlich, dass wir all die Füße haben, müssen und dürfen es kennen. Das heisst, dass wir dort schon eigentlich die Chance gehabt haben, in Austausch zu kommen, und wir haben auch die Füße also unter anderem, wir haben sehr, sehr viele Füße gescannt insgesamt. Wir haben eine Fußsammlungsaktion gemacht, wo wir in verschiedenen Kletterhallen sind, scannen. Und wir haben all die Füße einbezogen in unseren Entwicklungsprozess. Sind sehr wichtig gewesen auch. Neben den Studien, die es gibt und anderen Daten, die verfügbar gewesen sind. Aber für uns ist es auch wichtig gewesen, explizit zu wissen, von Anfang an, mit welchen Füßen haben wir es da zu tun. Und genau, und auch jetzt mit wir haben einen Konfigurator entwickelt, wo man die Eigenschaften auswählen kann vom Schuh. Und auch das ist wieder für uns eine Form von Austausch, wo wir abholen, quasi, was sind Bedürfnisse, was sind Gewohnheiten, Klettergewohnheiten, dass man wirklich den Schuh dann auch kann auf das anpassen. Weil, ja, es geht nicht nur um unsere Füße, sondern es geht im Prinzip, uns geht es um alle Füße, die existieren. Und auch sehr fest um Vielfalt. Also wir wollen auch den Menschen, die sehr spezielle Füße haben, eine Chance geben, um passende Kletterschuhe zu haben und können ihre Passion ausleben. Und darum ist es auch sehr wichtig, dass wir sie früh kennenlernen und möglichst viele Füße geben können.
Besteht das Risiko, dass eigentlich wie euer Versprechen, dass ihr das gar nicht könnt einhalten könnt? Also, dass zwar jetzt in den Schuhen produziert, aber dass nachher eigentlich alle sagen, ja, ist gut und recht und der passt vielleicht, aber der andere ist viel besser gewesen, mein Alter, oder meine Füße tun noch viel mehr weh, oder ich stelle mir noch vor, ist ja noch schwierig, oder? Du hast so ein Versprechen gemacht, oder habt ihr das wie euch selber einfach mal können testen und halt mit diesen Prototypen unterwegs sein? Oder gibt es da irgendwo ein Restrisiko?
Es gibt immer ein Restrisiko. Es ist nichts safe im Leben. Aber ja, es ist natürlich ein mega, mega wichtiger Faktor. Wir haben sehr früh angefangen, nicht nur an unseren Füßen zu testen, sondern auch an eben sehr speziellen Füßen, um eben genau das können früh sehen. Und es ist natürlich so, dass so Schuhe und Passform und oder wie eng ist ein Schuh, ist sehr individuell. Also das heisst, es ist nicht nur die Form vom Fuß, wo quasi ins Empfinden hineinspielt, ob ein Schuh bequem ist oder nicht, sondern auch das persönliche Empfinden und die Eigenschaft vom Schuh. Das heisst, man kann den Schuh natürlich, also uns wird hoffentlich sehr gut passen, aber wenn man einen sehr, sehr engen Schuh trägt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch grösser, dass er irgendwo unkomfortabel ist, nicht weil die Form nicht passt, sondern auch weil er halt einfach eng ist und durch das, dass der Kletterschuh sehr viel, wie sagt man dem, also Ziel ist, dass man nicht drin rumrutscht und dass er Halt gibt, möglichst viel. Und das bedeutet, dass er auch muss einen gewissen Druck auf die Zehen ausüben, damit sie nicht rumrutschen. Genau. Also das heisst, es sind sehr viele, es ist sehr anspruchsvoll, das zu machen, und wir haben verschiedene Ansätze, nicht nur die Passform, sondern auch der Aufbau vom Schuh selber, wo soll das alles abbilden. Aber es ist natürlich, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, dass es passt. Wir versuchen einfach durch den Austausch und frühe Bedürfnisse abholen, möglichst viel können abzudecken.
Perfekt. Was sind so die nächsten Schritte? Wie geht es weiter bei euch? Wann planen ihr eben den richtigen Markteintritt? Und auch noch, wie planen ihr das? Also, wie wollt ihr da nachher, wenn es mal wirklich marktreif ist, Produkt an Kunden kommen?
Genau, also ein nächster Schritt, oder so ein überlappend. Doch der nächste Schritt ist eigentlich eben genau die Schuhe vom Crowdfunding herzustellen und zu übergeben. Dass wir dort auch wieder Feedback bekommen, was man kann besser machen kann, wie sich der Schuh anfühlt. Genau, und dann, wenn wir einen weiteren Presale starten, also eigentlich einen Vorverkauf, wo es ist nicht im Sinn von einem Crowdfunding, sondern einfach eine Sammlung von Bestellungen, bis wir eine gewisse Menge haben, und dann werden die dann wieder hergestellt, bevor wir dann den Markteintritt machen, Anfang nächstes Jahr. Also das Ziel ist, Ende dieses Jahr den Vorverkauf zu machen. Es jetzt hängt jetzt alles noch ein bisschen zusammen mit dem ganz direkten nächsten Schritt in der Produktion. Genau, aber dann freuen wir uns auf den Markteintritt Anfang nächstes Jahr. Und dort ist ein Ansatz, den wir verfolgen, um an den Kunden hineinzukommen, ist auch wieder in Kletterhallen Scanning-Events anzubieten, wo wir dann auch unsere Schuhe dabei haben. Da kann man die in die Hand nehmen, das Gefühl dafür bekommen, was für verschiedene Eigenschaften das es gibt, die man kann wählen kann. Und genau den Fuß scannen. Und für uns, also wir haben jetzt wie im letzten Jahr gesehen, dass das sehr gut funktioniert für uns, weil wir quasi die Chance haben, in den Kletterhallen, wo sich kletternde Menschen aufhalten, auch effektiv so also einen Hub eigentlich zu haben. Wir können hingehen und uns zeigen und interessierte Leute abzuholen an dem Ort, wo sie eh sind. Also das heisst, dass wir nicht irgendwie nur digital sichtbar sind, sondern effektiv auch physisch, dass man so auch kann Vertrauen aufbauen zu diesem Produkt und zu uns.
Und brauchen ihr denn dort langfristig auch, weißt du, irgendwo eine Scanning-Einheit? Also, dass er irgendwie den Touchpoint braucht? Oder meinst du, es ist irgendwie auch gleich möglich, dass jemand mit seinem Handy seinen Fuß aus verschiedenen Winkeln fötelt und das schon lange? Braucht das wirklich für immer? Oder wird das wegdigitalisiert?
Das wird also zumindest vielleicht nicht ganz wegdigitalisiert. Also nicht, weil es zwingend nötig ist, sondern als weitere alternative Möglichkeit. Also wir haben zum nächsten Jahr auch das Ziel, dass wir eine App rausbringen, wo man kann selber den Fuß scannen kann. Dass man nicht zwingend muss in einer Halle vorbeikommen und den Fuß scannen und dass man auch wie könnte über die Schweiz aus tätig sein und Kundinnen finden. Genau. Also das wird sicher auch digitalisiert in Zukunft. Aber im Moment ist es wie, es ist etwas gewesen, was wir mega lange überlegt haben, sollen wir jetzt das App schon machen oder nicht? Und wir haben uns schlussendlich, also für den jetzigen Zeitpunkt dagegen entschieden, weil es ist nicht zwingend nötig, um das Produkt auf den Markt zu bringen. Und es braucht halt auch Zeit. Also irgendwo durch eine Zeit haben wir eigentlich immer zu wenig in dieser Startup-Welt. Und ja, so haben wir eigentlich gefunden, wichtiger ist, alles abzudecken, was wir brauchen, um überhaupt auf dem Markt können sein oder auf den Markt gehen und in dem Sinn auch den sehr harten Test zu erleben. und eigentlich nachher das auszubauen. Und so können wir auch also wirklich den engen Kontakt mit unseren Kundinnen in dem Sinn pflegen und was man sonst halt wie nicht hat mit einer App.
Perfekt. Das ist eigentlich auch die perfekte Überleitung zu der Produktentwicklungsfolge. Möchte das nochmal rausschellen. Es ist extrem wichtig, dass du dir überlegst, wo ist meine Zeit und Geld und Energie am besten eingesetzt im Moment und was ist jetzt wirklich notwendig. Weil, wie du sagst, du kannst immer alles machen. Und gerade wenn du noch keinen Kunden hast, wirklich, ist es so wichtig, wie es noch geht, an die Kunden herzukommen. Mit diesen Kunden interagieren, mit diesen Kunden herauszufinden, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Und nicht noch mehr irgendwie in eine Produktentwicklung reinstecken oder in eine App-Entwicklung reinstecken. Und am Schluss merken die Leute, wollen es gar nicht. Und dann hast du aber die App noch gemacht und dort noch Geld investiert und das noch gemacht und irgendwie bringt es nichts. Also ganz, ganz, ganz wichtig. Aber wenn ihr jetzt wirklich mal wissen wollt, wie dass man an so einer Produktentwicklung hergeht, was so Schritt für Schritt gemacht wird und auf was man muss achten, dann wartet die nächste Folge vom Podcast ab. Die Livia ist nochmal dabei und wir reden nämlich ganz spezifisch über das Thema. Livia, danke vielmals für das Teilen von deiner Geschichte und ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge. Bis dann.
Sehr gerne.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann, dein Nico.